dann wünsche ich allen, die zuhören, einen schönen guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr das hört. Mein Name ist Jasen, ihr seid bei Schöner Glauben und heute spreche ich mit Aline und Anna von Theoversity. Bevor wir da aber einsteigen, muss ich ganz kurz noch eine Ansage machen, denn demnächst kommt Gott kann auch nicht alles raus. Das ist ein Buch, was ich geschrieben habe und bei Ruach wird das verlegt. Im April soll das rauskommen, man kann es jetzt schon vorbestellen und da ich glaube, dass das wirklich hilfreich sein kann, haue ich das hier nochmal raus. Sollen die Leute das kaufen und genau, deswegen das nochmal vorweggeschoben. Aline und Anna, schön, dass ihr da seid. Anna, sorry. Grüßt euch.
Hallo, hallo. Schön, dass wir da sein dürfen. Hi.
So, mögt ihr am Anfang kurz einmal sagen, wer seid ihr, was macht ihr?
Sehr gerne. Ich bin Aline. Ich bin evangelische Theologin, habe, wie man das so macht, im Theologiestudium in verschiedenen Orten studiert. Heidelberg, São Leopoldo in Brasilien, war jetzt als letztes in Leipzig. Promoviere jetzt im Neuen Testament bei Claudia Janssen. Die kennen manche von der Bibel in gerechter Sprache. Die hat die mit herausgegeben. Schreibe eine Arbeit zum Lukas-Evangelium. Und bin nebenher noch so ein bisschen Referentin für Erprobungsräume in der Mitteldeutschen Landeskirche.
Ah, okay, das heißt, du hängst auch noch bei der Fresh X-Geschichte drum. Das ist gut.
Genau. Bin ein Kind der Fresh X-Bewegung, glaube ich, so vom Denken her. Ja.
Das ist mir sehr nah. Ich habe ja in Kassel den Transformationsstudiengang absolviert. Und das ist ja quasi so, dass das Herzensprojekt von Tobias Feix und Tobias Küngsler, da die Fresh X-Themen da voranzubringen. Sehr schön. Ja, herzlich willkommen. Und Anna, erzähl auch mal kurz, wer bist du, was machst du?
Ja, ich bin Anna. Ich mache gerade eher so Old X. Ich bin Vikarin in der evangelischen Kirche von Kohelsen-Waldeck und habe Aline beim Theologiestudium in Leipzig getroffen. Vorher war ich noch in Frankfurt und nachher war ich noch in Marburg. Und in Bochum war ich mal digital eingeschrieben. Da habe ich auch viel gemacht, obwohl ich nie den Campus betreten habe. Genau. Und bin jetzt gerade so ein bisschen am klassisch Kirche lernen oder was auch immer davon noch übrig ist und was wird. Und freue mich trotzdem immer noch ein bisschen in Kontakt zu sein mit den wissenschaftlichen Dingen, die meine Freundinnen so tun.
Ich finde ja, dass der Campus in Bochum, in Wuppertal, dass der sehr, sehr legendär ist. Den muss man, glaube ich, mal irgendwie. Hast du gerade Bochum gesagt oder Wuppertal?
In Bochum war ich. Aber Wuppertal ist bestimmt auch legendär.
Der, weil er ein Berg hoch ist. Bochum, finde ich, hat man immer gesagt, das ist so ein Kasten. Aber wie ich hörte, trügt der Schein von außen. So, also ich habe ganz, ganz viele tolle Leute da kennengelernt, die da arbeiten mittlerweile. Waren einige auch schon hier im Podcast.
Der Selbstmordcampus Ulm in Nabelen.
Ja, das, ich wollte es nicht sagen. Das war wirklich früher so ein Ding. Das stimmt.
Sorry.
Das ist tatsächlich so ein Ding. Ja, aber schön, dass ihr da seid. So, ihr seid bei Theoversity. Lass uns doch mal anfangen damit. In dem Podcast spreche ich sehr viel über Dekonstruktion, mache mir Gedanken mit vielen Menschen, die da zu Gast sind, über Entwicklungsprozesse im Glauben, Transformationsprozesse. Und das sind ja häufig Geschichten, die etwas mit Menschen zu tun haben, die aus so einem evangelikalen Hintergrund kommen. Also da ist es mir zumindest vor allen Dingen begegnet. Meine Frage an euch, die Frage habt ihr auch so ein bisschen mitgebracht. Wie sieht das eigentlich aus, Dekonstruktion für Liberale? Was sind da eure Gedanken?
Ja, wir sind beide eher so klassisch landeskirchliche Kartoffeln, glaube ich. Oder Anna, fühlst du dich da getroffen? Sie nickt.
Total. Ja.
Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir hier auch mal da sein dürfen. Wir haben kurz quasi nur vom Wording her überlegt, ob wir selber sagen würden, wir sind liberal oder ob wir nicht irgendwas progressiv oder einfach Landeskirche sind. Ich glaube, liberal wäre gar nicht so unser erstes Wort, oder Anna?
Nee, liberal klingt immer so ein bisschen nach Schleiermacher für TheologInnen. Hm. Deswegen fand ich immer mal einleuchtend, lieber progressiv zu sagen. Oder landeskirchlich, sind wir progressiv?
Ja. Naja, aber das nur quasi, ja.
Ja, das Wording ist so ein Problem tatsächlich. Aber vielleicht könnt ihr einfach sagen, was ihr unter den Begriffen verstehen würdet, wenn ihr die als Label benutzen wolltet. Das war viel konjunktiv.
Also wir sind auf jeden Fall nicht konservativ. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen unser Programm mit Theoversity. Zukunftsorientiert finde ich schon ganz passend. Deswegen sage ich selber über mich, ich bin progressiv. Und ich habe jetzt keinen Dekonstruktionsvorgang in meinem Glauben erlebt. Ich würde eher sagen, einen Konstruktionsvorgang vielleicht. Die natürlich haben vorher schon so ein bisschen geredet. Auch das, was wir mit Theoversity machen, ist ein Stück weit auch Konstruktion erstmal von Sprachfähigkeit über Glauben. Was glauben wir eigentlich? Wie kann eine Spiritualität aussehen, die jetzt so aus unserer landeskirchlichen Herkunft nicht unbedingt so mitgegeben wurde? Und ich merke jetzt auch so im Vikariat oder so nach dem Studium, das ist eigentlich ein zentraler Punkt. Also wie drücke ich überhaupt aus, was ich glaube? Was glaube ich überhaupt? Da bin ich im Studium nicht, also da habe ich Anregungen bekommen und jetzt sozusagen zählt es ein bisschen. Und das ist vielleicht auch eine Gemeinsamkeit zu den Leuten, die erst dekonstruiert haben und dann vor der weißen Seite sitzen. Und ich habe so den Eindruck, von meiner Herkunft her, ich war jetzt auch nie wahnsinnig eng in Gemeinde verbandelt, Jugendarbeit oder sowas hatte ich nie mit zu tun. Ich habe ein Theologiestudium mit der weißen Seite angefangen und fülle die langsam mit Ideen. Das Theoretische ganz wichtig dabei auch.
Ja, ein bisschen kommt der Neid in mir auf.
Ja, ich habe da auch drüber nachgedacht, weil ich glaube, man darf es auf gar keinen Fall quasi gleichwertig sagen, dass wenn man aus evangelikalen Strukturen irgendwie sich rausschält. Ich glaube, das hat nochmal eine ganz andere Dynamik. Aber ich finde auch, manchmal wird es zu rosig dargestellt, aus Landeskirche zu kommen, weil ich merke in mir schon auch oft einen Schmerz und eine Sehnsucht, dass ich überhaupt, also an was glaube ich und dass die Gottesdienste oft so theologisch leer sind in der Predigt und ich nicht weiß, okay, ihr habt mir einen schönen Fisch gegeben, aber wie kann ich selber angeln gehen? Dass ich da das, wo ich gemerkt habe, das bewegt mich und das ist irgendwie, das geht mir ins Herz, das habe ich eher aus evangelikaleren Kreisen irgendwie mitgenommen und in meiner eigenen Heimat total vermisst. Und das ist überhaupt, wie gesagt, nicht gleich mit einem Schmerz, den man, glaube ich, evangelikalerseits mitbekommt, aber ja, schon auch hier in der Landeskirche ist es auch nicht immer gut, so wie es ist, der Status quo.
Ja, so ein bisschen so eine Blutleere sagt man ja manchmal Landeskirche nach. Ich weiß nicht, ob das pauschalisierbar ist. Also ich habe sehr gute Freunde, wo ich sagen würde, das sind tiefgläubige Menschen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es auch was mit Sprache zu tun hat oder mit vielleicht auch mit so ein paar Selbstverständlichkeiten. Also ich glaube, dass viele Freikirchen so ein bisschen so selbstverständlich davon ausgehen, ja, wir sind eben unter uns und hier sind die meisten Leute, die eben sehr christlich aufgewachsen sind. Man kennt die Bibel und man setzt viel voraus. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es bei Landeskirchen so ist, dass man da dann lieber sagt, also wir gehen nicht zu sehr in Theologie und Bibel rein und machen das dann eher auf so einer eher allgemeinverständlichen Art, weil man eben sagt, als Volkskirche ja, ist halt auch viel weggebrochen so an Basis. Aber das ist jetzt so eine Vermutung von mir. Ich weiß nicht, ob ihr das teilen würdet.
An Selbstverständlichkeit ist weggebrochen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob es jemals so einen allgemeinen Fundus an Glaubensschätzen gegeben hat, die den Leuten besonders wichtig waren. Ich habe eher das Gefühl, die Autorität hat sich verabschiedet, dass man da jetzt so dran glaubt und es nicht in Frage stellt. Und dann ist eben Leere zurückgeblieben, glaube ich, bei vielen, die dann auch überdeckt wird, indem man lieber nicht drüber spricht, indem man dann die alten Formeln verwendet. Also die Landeskirche hat genauso ihre Floskeln wahrscheinlich wie verschiedene Freikirchen oder andere christliche Strömungen. Und das ist, also ich erlebe das jetzt in meiner praktischen Ausbildung gerade als das Zentrale eigentlich, mir zu überlegen, was glaube ich eigentlich? Wie wird da ein Haus draus aus den Dingen, die ich im Studium gelernt habe? Und das dann auch auszudrücken, dass Menschen was damit anfangen können, das ist, glaube ich, für alle gleich schwierig. Und je komplexer es wird, desto schwieriger ist es letztendlich. Hm.
Ich würde mal noch einen anderen Begriff reinbringen. Weiß ich, vielleicht kommen wir dann auch schneller zu Theoversity. Und zwar in der Bubble, in der ich mich sehr stark bewege, da wird sehr schnell dann auch jetzt, oder eigentlich so das neue Ding ist gar nicht mehr so sehr Dekonstruktion, sondern ist Decolonize. Weil man sagt, also eigentlich, es geht nicht nur darum, die Theologie jetzt, also sich aus evangelikalen Denkmustern zu befreien, sondern man sagt, das Problem ist eigentlich, dass Theologie sehr stark eurozentristisch ist. Könnt ihr mal kurz sagen, was ist euer Weg zu Theoversity? Ist Dekolonisieren, ist das bei euch ein Thema? Nehmt uns mal ein bisschen mit rein, was da eure Geschichte ist.
Unser Grundansatz war auch mal Dekolonisation. Hm. Weiß ich noch, dass unsere Passwörter alle damit waren. Mittlerweile wurden wir ein paar Mal gehackt, deswegen gibt's die nicht mehr. Also kann man die einfach okay. sagen. Ja, also über den Begriff können wir ja auch, na, das ist immer so ein Theologinnenproblem, man nimmt immer gerne Begriffe auseinander, aber meistens ist der ja relativ schwammig, was genau damit gemeint ist. Also ob es vor allem, wem höre ich zu, nur europäischen Personen, oder ist es eine Art, über Dinge nachzudenken, ist es Historie zu hinterfragen, so. Aber genau diesen Impuls hatten wir auch, als wie bei einigen ja auf den Mord von George Floyd irgendwie viel in Bewegung kam und uns gefragt haben, was trägt Theologie dazu bei, sowas zu verhindern, da eine Sensibilität für zu haben, diese Ungerechtigkeit auch zu erkennen, und dass wir keine Antworten haben oder dass es nicht thematisiert wird im Studium, dass ich nach 8 Jahren Studium, wie du sagst, nur alte weiße Männer gelesen habe. Ich glaube 4 Frauen, wenn es hochkommt. Und wir uns gefragt haben, was soll das? Wir müssen da irgendwie was ändern. Viele von uns sind nach Leipzig eher quasi, nachdem sie vorher woanders waren, viele im Ausland, und dann war es irgendwie doppelt komisch, da in so einen Ort zu kommen, wo man ganz schräg angeguckt wurde, wenn man halt irgendwas gefragt hat, was so ein bisschen in eine feministischere oder in eine postkolonialere Richtung oder so ging. Dann haben wir uns zusammengetan. Es war, glaube ich, auch einfach eine gute Zeit, wo gute Menschen so am gleichen Ort zusammen waren, und haben eine Stellungnahme geschrieben an den Fakultätsrat, dass wir uns wünschen, dass mehr Perspektiven in unseren Universitätsinhalten berücksichtigt werden. Und so hat das damals seinen Lauf genommen, oder Anna?
Ja, wir haben immer so eine Wortschlange. Am Anfang haben wir viel über Wortschlangen diskutiert. Wir wollen irgendwie postkolonial, feministisch, disability-kritisch, klassismus-kritisch. Es wurde irgendwie, ich weiß noch, da hatten wir schon Diskussionen drüber, wie machen wir das? Und im Endeffekt sind wir so bei diversitätssensibel gelandet, weil es sich ja auch nicht voneinander trennen lässt. Also es geht erstmal überhaupt darum, oder uns geht es darum, irgendwie ein Bewusstsein zu schaffen und letztendlich aber auch das alles in seinen Verflechtungen wahrzunehmen. Also von daher finde ich den Begriff Dekonstruktion eigentlich, vielleicht sind wir eher andersrum gegangen. Also wir versuchen so zu entschlüsseln, in welchen Zusammenhängen man sich befindet, postkolonialer, patriarchaler Natur, und das zu dekonstruieren letztendlich, um Veränderungen zu bewirken oder Veränderungen möglich zu machen, denkbar, sich anzunähern. Und das ist nicht nur, also da hängt letztendlich auch das Postkoloniale mit drinne in all seinen Verflechtungen, patriarchal und eurozentrisch. Aber es ist irgendwie auch nur ein Begriff unserer Wortschlange gewesen am Anfang.
Ich merke das, also nochmal zu dem Dekonstruktionsbegriff. Ich kenne ihn ja eigentlich aus dem Geschichtsstudium. Von Haus aus bin ich ja nicht Theologe, sondern habe Geschichte und Germanistik auf Lehramt studiert. Und das ist, weiß nicht, ich meine, ich habe 2003 angefangen zu studieren. Damals war das ein Ding unter den Historikern, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber so als Grundschablone für Geschichtsunterricht. Geschichte liegt uns nicht vor, sondern wir haben nur historische Quellen, wir haben irgendwelche Spuren und die müssen wir rekonstruieren. Und wenn wir Geschichte rekonstruiert haben, dann müssen wir danach unsere Rekonstruktion müssen wir dekonstruieren und müssen quasi gucken, welche Dinge gibt's eigentlich daran zu kritisieren, an dem, was wir da so rekonstruiert haben. Und das war für mich immer sehr, sehr nachvollziehbar, wie das so in der Geschichtsdidaktik da dargestellt worden ist. Und dann habe ich dann irgendwann später mitbekommen, wie dann in den postevangelikalen Kreisen da dann der Begriff benutzt wurde. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, wahrscheinlich könnt ihr da auch ein Lied von singen, dass im Grunde da diese, also ich habe das Gefühl, häufig wird Dekonstruktion heute ja benutzt als einfach so, man hat eine klassische Theologie, was auch immer dann klassisch meint, aber so etwas, man hat etwas beigebracht bekommen, eine Box von Theologie, und dann fängt man an, diese Theologie so ein bisschen zu hinterfragen. Man fängt an, Fragen zu stellen, und dann gibt's immer mehr Dinge, die, wo man dann sagt, okay, vielleicht sehe ich das heute nicht mehr so. Ich würde aber sagen, eigentlich der Begriff, der bietet nochmal eine ganz andere Sache. Und ich würde wahrscheinlich auch jetzt denken, dass ihr ja nochmal ein anderes Framework da ansetzen würdet, als einfach zu sagen, naja, Sühnetheologie ist jetzt vielleicht nicht das Wahre. So. Weiß ich, ergibt das Sinn, wie ich das meine?
Meinst du in Bezug, dass ihr, also in Bezug mit einem postkolonialen Ansatz, oder, also steht deine Frage noch in Beziehung damit?
Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, es geht um viel breitere Fragen am Ende.
Ja, ich würde sagen, das ist der Charme auch, wenn man, wie auch immer man das nennt, in eine intersektionale Analyse dekonstruiert, irgendwelche postkolonialen Lesarten anwendet, das ist erstmal ja nicht in dem Sinne eine Methode, sondern ein Paradigma, ne? Also es ist ein Analyserahmen, den ich einmal über etwas stelle und aus dem sich dann wiederum Methoden ergeben. Und aber vor allem, wie du sagst, es ergeben sich auch ganz andere Fragen, weil ganz andere Machtlinien oder ja andere Kategorien auf einmal wichtig werden. Und das ist, finde ich, auch der Reiz, gerade für die Theologie. Ich weiß nicht, wie es dir in der Geschichte damit ging, aber ich finde es total schön, weil man da erst auf, jetzt wenn du sagst Gottesbilder, Sühnetheologien oder so, dann merke ich, das eine resoniert überhaupt nicht mit mir, aber mir ist aufgefallen, wenn ich danach frage, also genau, wenn ich mir andere Paradigmen vorne wegsetze, dann stellen sich die Fragen anders.
Und das ist auch die Konfliktlinie, an die wir immer wieder kommen. Weil auf unsere Fragen weiß dann nicht unbedingt jemand eine Antwort, der sich eigentlich dafür verantwortlich fühlt, diese Antwort zu haben in einem Lehrkontext an der Uni oder irgendwo anders. Und das ist, also, es ist alles auch persönlich dann eine schwierige Sache, weil die Frage natürlich trotzdem wichtig und richtig ist, aber dann muss man viel moderieren, viel zwischenmenschliches Geschick irgendwie auch haben und dann damit klarzukommen. Und auch irgendwie Freundinnen und Bildungsbanden, mit denen man sich diesen Fragen stellen kann.
Können Sie da mal ein Beispiel geben?
Ich bin so neutestamentlich geprägt, einfach durch meine Diss. Ich will da jetzt niemanden wegnörden. Anna, vielleicht fällt dir jetzt einfach auch durch den Gemeindekontext was Schöneres ein.
Also mir ging es immer wieder so mit Fragen nach Macht. Und also ich habe das in der Theologie schon nicht so erlebt, dass man diesen Geschichtsbegriff so reflektiert. Ich habe generell eigentlich eher ein methodenarmes Studium erlebt, und in dem ich überhaupt erstmal die Methode angezweifelt habe oder irgendwie methodisches Vorgehen darüber reflektieren wollte. Da war es schon teilweise schwierig. Und dann, wenn sich jemand noch nie mit der Rolle, also Frauenordination, ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber ist ja nicht der normale Teil von kirchengeschichtlichen Vorlesungen, also höchstens eine Randnotiz. Und indem ich mich jetzt irgendwie von einem ganzheitlichen Standpunkt betrachtet frage, ja, wie war das eigentlich für die ersten Frauen im Pfarramt? Wie sind die da mit ihrer Rolle umgegangen? Welchen Problemen sind die begegnet oder sowas? Dann kann mir natürlich niemand eine Frage darauf geben, wenn es noch nicht mal Grundlagenforschung dazu gibt oder erst seit ein paar Jahren gibt es Grundlagenforschung dazu, wie überhaupt diese Geschichte der Frauenordination ist, wie die eingeführt wurde, welche Abstufungen und so weiter. Und sozusagen nicht mal diese Grundlagenforschung findet eigentlich Einzug in den theologischen Kanon, und fürs Examen ist das auch alles nicht relevant.
Das ist spannend.
Das wäre jetzt, um bei der Geschichte zu bleiben.
Ich würde noch ein Beispiel daneben legen, Sexualität. Da habe ich gerade drüber nachgedacht, da ging es mir so, das habe ich in Brasilien viel studiert, und da so befreiungstheologische Ansätze waren einfach, die habe ich total verstanden. Es ging auf einmal um Gemeinschaft, es wurde irgendwie ein dynamischer Prozess und nicht so, die Dogmatik im Studium in Deutschland ist so, keine Ahnung, da werden dann so Wörter miteinander abgestuft, ungemischt, verwandelt, was auch immer, so, ich habe es nicht gepeilt und ich habe noch nicht mal das Problembewusstsein dafür verstanden. Und dann plötzlich in einem anderen Setting irgendwie so ein, ja, das nochmal anders zu spüren, auch meinen eigenen Glauben da drin auch quasi benennen zu dürfen. Das ist ja, in Deutschland macht man das nicht so, wenn du nicht völlig disqualifiziert und ohne Freundin in der Mensa da sitzen willst. Also nicht ganz so schlimm. Aber das ist was, wo ich auch gemerkt habe. So, ja, jetzt verstehe ich, um was es geht.
Oder man wird dann halt gleich, also sozusagen, wir sind ja von der anderen Ecke, man wird dann gleich als evangelikal fundamental verstanden, wenn man über seinen Glauben reden will und den darüber reflektiert, und das dann irgendwie auch zu sagen, das trifft ja auch nicht ganz das, was man damit will. So habe ich das manchmal erlebt. Trifft es das, was du meinst, Aline?
Sorry, ja, und jetzt bist du unsere Selbsthilfe.
Erzählt mehr. Ich erinnere mich daran, ich habe im Theologie, also im Transformationsstudium, habe ich ein Buch in der Hand gehabt, das war, ich meine, es hieß Einführung in postkoloniale Theologien. Ich vermute, dass das die Version von Stefan Silber war, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. So, und da gab es in einem Kapitel, frag mich nicht welches, aber es gab so eine anekdotische Einführung, wo eine Theologie-Doktorandin, glaube ich, erzählt hat, sie hat, ich glaube, dass sie irgendwie ihre Doktorarbeit über irgendein postkoloniales Thema gemacht hat. Und als sie dann damit fertig war und dann es eben darum ging, wie ihre akademische Laufbahn jetzt weiterging, dann muss wohl irgendwie so ein Prof ihr den Spruch gedrückt haben, naja, machen Sie denn jetzt mal was Richtiges? So, also der Stellenwert von postkolonialen Ansätzen das scheint nicht überall so ein Ding zu sein. Also manchmal hat ja so Universitätstheologie jetzt in meiner Bubble, gerade auch stark so in evangelikalen Kreisen, ja so den Anstrich, das ist alles super woke. Alles super woke. So, und ich glaube, wenn man da mal dahinter guckt, also das gibt's auch. Es gibt auch sehr, sehr viel, ihr sprecht ja von diversitätssensibel, müsst ihr gleich vielleicht nochmal sagen, was ihr damit meint. Aber es ist ja längst nicht so, dass das sich überall durchgesetzt hat. Weiß nicht, wie ihr das erlebt.
Im Gegenteil. Das ist ja unsere Idee. Also gerade, also sozusagen, wer uns was Böses will, der würde vielleicht sagen, wir kritisieren, dass die Universitätstheologie nicht woke genug ist. Vielleicht haben das auch, das haben bestimmt schon Leute über uns gesagt, oder Aline? Oh, ja. Dabei ist es nicht unbedingt das, was wir wollen ja nicht woke sein, wir wollen ja wirklich Veränderungen erreichen. Und das ist, glaube ich, das fand ich immer schön auch als das Spezifische von Theoversity. Wir wollen eigentlich nicht unbedingt provozieren, wir wollen auch nicht parteipolitisch Stellung beziehen oder irgendwie Leute bloßstellen oder aus ihren Professorstühlen drängen. So, wir wollen eigentlich, wir haben das immer genannt, im Dialog mit der Fakultät oder mit allen, die dazugehören, darüber nachdenken, was das für uns bedeuten könnte, das mehr in unsere Arbeit mit einzubeziehen, diversitätssensibel zu denken, postkolonial, patriarchatskritisch und ergebnisoffen letztendlich. Also es gibt ja diesen Vorwurf an gerade Theologien aus dem globalen Süden, die seien irgendwie nicht wissenschaftlich oder nicht ausgearbeitet genug oder so, mag sein. Trotzdem würden wir sagen, also bevor ich das sagen kann, muss ich mir das erstmal anschauen und diesen Prozess mir das erstmal anzuschauen und dann zu schauen, vielleicht, was ist das Gute daran, was ist das Schwierige, den betonen wir. Oder das war uns beiden, Aline, mir ein Anliegen, oder Aline? Ja.
Also ich würde auch sagen, Doppelhall?
Nee. Mach mal weiter ruhig, ich glaube, das ist okay.
Dass wir sehr bedenkenlos die Meinung von weißen, eurozentristischen Männern, auch wenn es jetzt so nach Bashing klingt, aber sehr ohne große Sorgen über den Rest der Menschheit stellen. Und wie Anna sagt, oder wie wir es jetzt am Anfang auch hatten, es ist ja, wenn wir sagen, wir wollen diversitätssensible Theologie treiben, dann muss der Rahmen außenrum sich auch verändern. Dann bedeutet Wissenschaft eben nicht, es gibt Argument A, das geht in B über und schließt in C und macht das irgendwie rund und ist nach unseren deutschen Logiken strukturiert, sondern es kann total Sinn machen, erstmal in den Kontext vor Ort zu gucken, zu sagen, in Indien werden Frauen zwangsverheiratet, haben keine Rechte, keine Ahnung, und davon dann auf was zu schließen. Also gelebte Theologie mit reinnehmen in den Wissenschaftsbegriff. Also es funktioniert nicht nur quasi, das auf der einen Seite so halb zu inkludieren, sondern das Ganze, die ganze Idee von Wissenschaft muss sich damit irgendwie mittransformieren.
Oder sie muss erstmal auch ihrem Anspruch gerecht werden. So haben wir das mal in einem Artikel geschrieben, das wahrzunehmen, was ist und nicht nur das, was in Deutschland geschrieben wird. Also als ich angefangen habe zu studieren, waren meine AbiturskollegInnen, die haben plötzlich nur noch auf Englisch gelesen und geschrieben. Und ich bin dann mal nach Amerika gereist mit einer Studienreise und habe gelernt, ah, da lernen die Amerikaner Deutsch, um Karl Barth zu lesen oder so. Das ist in der Theologie so ein ganz, trotzdem kommt von denen übrigens niemand nach Deutschland, um Theologie zu studieren, weil die das alles jetzt nicht so spannend finden, was nach Karl Barth bei uns passiert ist. So, und also irgendwie überhaupt mitzuhalten, überhaupt dem Wissenschaftsbegriff, den ja auch einige so formulieren, gerecht zu werden, finde ich, braucht es Beschäftigung eben auch mit globalen Theologien. Und dann, also ja, es ist irgendwie so ein Ganzes und ein Kreis und es kommt irgendwie immer wieder von dem Rahmen auf das Einzelne und hin und her. Deswegen ist es auch so schwierig zu implementieren, aber deswegen ist es auch so einfach, irgendwo anzufangen in diesem Rahmen. Also indem ich mal den Kanon verändere oder indem ich die Struktur kritisiere und die einen machen das und die anderen das. Und in meinem Utopia führt es dazu, dass es dann irgendwann sich wirklich verändert und es leichter wird, in den Kreis zu kommen.
Greift mal den Kanon auf. Ihr schreibt auf eurer Website, dass ihr zum Beispiel an Seminarplänen und Literaturlisten so etwas, wo ich sagen würde, okay, das mag vielleicht viele Menschen, die jetzt nicht Theologie studieren, irgendwie ein bisschen so, warum sollte man darüber reden, langweilig. Aber das ist recht zentral. Vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich habe im letzten Jahr angefangen, auch an der CVN-Hochschule einen Lehrauftrag für Fundamentalismus zu halten und war dann selber eben derjenige, der jetzt mal eine Leseliste, so eine Literaturliste da zusammenstellen musste. Und hab dann gemerkt, okay, das ist ganz schön kompliziert, so eine Liste divers oder diversitätssensibel da zusammenzustellen. Und ich würde sagen, bei mir jetzt noch nicht mal, dass ich irgendwie denke, ich würde das nicht wollen, sondern das Problem ist, dass da einfach noch die Leute, die dazu was veröffentlicht haben, dass die eben in der Regel weiß und männlich sind. So, deswegen meine Frage an euch, wie lässt sich da überhaupt ansetzen? Weil das ist ja so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Also wenn's keine Leute gibt, die entsprechend publizieren, das ist so ein bisschen, das ist ja so ein selbstbestätigendes System, habe ich das Gefühl.
Ja, und auch wie du sagst, oft ist es ja gar nicht Böswilligkeit, dass man nur weiße Männer genommen hat, sondern es bedeutet immer richtig viel Mehraufwand, wenn ich mich in andere Perspektiven einlese und mir da was suche und das dann auch in Verhältnis setze und so. Also manchmal ist es wirklich auch Faulheit oder Überforderung oder Zeitmangel. Das finde ich immer auch nochmal wichtig zu sagen. Und ja, deswegen haben wir diese Literaturlisten, damit Leute eben nicht sagen, da hat niemand was zu gemacht, weil mir fiele jetzt kein Feld ein, wo noch niemand nicht weiß, deutsch-männliches was zugesagt hat. Also es gibt eigentlich mittlerweile richtig viele gute, schöne Dinge. Man muss sie nur manchmal finden, was durchaus schwierig ist.
Und es ist, glaube ich, auch, es entspringt schon aus der Beschäftigung damit, dass man die Vielfalt irgendwie der Perspektiven wertschätzen lernt und dass wir das zusammentragen als Teamwork sozusagen. Also dass wir irgendwie gemerkt haben, okay, es fehlt da noch so eine Austauschplattform, vielleicht fehlt auch ein Name. Also ich habe das Gefühl, so Diversity ist auch so ein Name, der jetzt so damit verbunden wird, wo man Dinge auf den Nenner bringen kann. Und wir tragen da zusammen, weil wir davon überzeugt sind, dass wir voneinander lernen können und müssen. Und da in den Literaturlisten wird das besonders deutlich. Also alle, die das hören und großartige Literaturtipps haben, schickt sie uns und wir stellen sie sofort auf die Website, damit die anderen auch davon profitieren.
Genau, das wäre nochmal wichtig. Ihr habt eine Website, da gibt es eine große Liste schon. Ich glaube, in die verschiedenen Teildisziplinen von Theologie aufgeteilt sogar, systematische
genau,
Theologie.
Genau, es gibt zwei Sortierungen. Es gibt einmal, wie unser Studium, so ist Altes, Neues Testament, nach dem Fächerkanon quasi und dann nochmal spezifisch nach den Theologien, postkolonial, Disability, Antisemitismus, was man eben so sucht, Rassismuskritik, Black Theology.
Ich frag nochmal dahingehend, was würdet ihr sagen, jetzt mal aus eurer Praxis, was sind so die Texte oder die Autoren, wo ihr sagen würdet, okay, die müsste man vielleicht auch mal an so einer Stelle einfach mal hypen und einmal sagen, also alle lesen Karl Barth, aber vielleicht solltet ihr mal das lesen. Habt ihr da irgendwelche Favoriten, wo ihr sagt, die müsst ihr droppen?
Also ich bin irgendwie am Ende meines Studiums noch bei der Prozesstheologie gelandet. Da hast du ja vorhin schon Werbung gemacht für dein Buch. Das ist bestimmt großartig und hat bestimmt ganz viele Einflüsse von Catherine Keller, von der habe ich unheimlich viel gelernt. Um jetzt mal so ein Einstieg vielleicht, einen Namen, das ist natürlich zu wenig, wenn man sagt, Diversität ist der Schlüssel, aber es ist ja auch irgendwie gerade schwierig, wenn man jetzt wieder 10 aufzählt. Also es ist irgendwie so für das Grobe und vielleicht für Leute, die auch sonst so gerne als Hobby mal Theologie lesen, finde ich Catherine Keller toll, gibt's auch
in Deutschland. Ich muss bei dir jetzt sagen, das ist nicht abgesprochen gewesen. Also, ich lade hier nicht nur Leute ein, die Prozesstheologie toll finden. Was würdest du sagen? Also ich meine, die hat über das Geheimnis, ist, glaube ich, auf Deutsch übersetzt. Würdest du sagen, das als Einstieg oder hast du einen anderen Titel im Kopf, wo du sagst, ja, das...
Ich glaube, auf Deutsch ist sonst... Ich weiß nur von dem auf Deutsch. Und auf Englisch ist es schon schwierig. Also ich struggle da auch schon, weil sie ja gerade so poetisch schreibt und spricht und denkt und muss man schon sehr gut Englisch können, um das zu verstehen.
Es gibt doch noch die auf Wiener, Anna. Wie heißt die denn nochmal? Die macht doch auch gute Sachen.
Ihr meint wahrscheinlich Julia Ensing.
Sie. Ja.
Ja, die ist toll.
Ja.
Die hat tatsächlich mein Buch auch vor einigen Jahren quasi gelesen und da gefeedbackt. Und da hat sie sich echt viel Zeit genommen und sehr detailliert das gemacht. Und sie hat auch ein Buch geschrieben, Gott im Werden heißt es, meine ich. Ist eine Doktorarbeit über Charles Hartshorn. Und ich finde tatsächlich eigentlich die beste Einführung in Prozesstheologie, die es gibt. Obwohl es eine Doktorarbeit ist, ist die erstaunlich gut zu lesen. Und ich finde, wenn man die einmal gelesen hat, dann, also das ist schon sehr, sehr fundiert, sehr umfangreich. Es ist ein unfassbar gutes Buch tatsächlich.
Julia Engsinger war auch mein Einstieg in Prozesstheologie. Sie hatte mal bei der ESG einen Vortrag gehalten über ihre Dissertation und über das ganze Projekt Prozesstheologie sozusagen. Das ist auch wieder typisch so für mein Studium, das, was mich wirklich berührt, das, was mich wirklich weiterträgt, so jetzt in die Praxis und sowas, ist das, was ich ab der Uni gelernt habe.
Das
erklärt auch viel von Theo Wörsting.
Was hat dich da geholt?
Was bei der Prozesstheologie
oder auch
jetzt?
Bei Julia, was die so sagt.
Also es war erstmal ein lebendiger Mensch, der mir da gegenüber saß, die überzeugt war von dem, was sie da macht und nicht nur eine wissenschaftliche Übung vollzieht. Und letztendlich ist, glaube ich, auch viel an der Theodizee-Frage, wo ich an mein eigenes Erleben anknüpfen konnte. Gott bei uns, dieser Immanuel-Gedanke. Und ich habe dann leider relativ schnell klassisches Examen gemacht und hatte nicht mehr die Zeit, mich näher damit zu beschäftigen. Das war auch wieder Tragödie des Theologiestudiums. Aber es ist so mein Interesse, was geblieben ist, mich weiter damit zu beschäftigen. Und das ist mir im Moment total wertvoll, dass ich überhaupt eine Perspektive habe.
Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass ein Studium das nicht leisten kann, dass man überall tief reinblicken kann. Aber ich finde, wenn es irgendwie in so einem Studium dann zumindest mal so Blitzlichter geben kann, so da ist auch was, dann finde ich es schon viel gewonnen. Also auf jeden Fall.
Nein.
Alina, hast du auch noch irgendwas, wo du sagen
ja,
willst?
Darf ich auch noch halten?
Ja, voll gern, voll gern.
Okay, ich will mich ganz mit den Altfeministinnen brechen, weil ich weiß, oder immer wenn ich sage, ich promoviere zum Beispiel bei Claudia Janssen und die hat die Bibel in gerechter Sprache mit herausgebracht, sind Menschen noch so davon geprägt, dass die halt so ein bisschen so Alice Schwarzer-mäßig die Leute nicht so gut mit ins neue Jahrhundert gekommen sind. Und ich würde, also genau, ist wirklich gar nicht so, würde ich sagen. Und gerade vielleicht, wenn man sich nach einer dekonstruktiven Glaubensphase auch vielleicht die Bibel wieder ein bisschen annähern will, dann haben diese Frauen, auch ein paar Männer, aber vor allem Frauen, wirklich, finde ich, richtig coole Sachen gemacht. Und intersektionale Exegese unter dem Schlagwort, wo so neuere Dinge laufen, da meine Doktormutter, Claudia Janssen, hat da tolle Sachen gemacht, die kann man mal suchen. Die hat auch die Bibi-Lex-Artikel geschrieben, Marianne Bieland-Karzow, das ist eine Norwegerin, oder Gail Ayi, das ist eine afrikanische Theologin, die richtig, also wie wir es vorhin hatten, die so schöne, coole neue Fragen in Bibeltexten finden, da ist für mein Gefühl, da geht was, da, ja, hype ich einmal die Generation, auf deren Schulter wir stehen.
Ja, das ergibt für mich Sinn, weil ja ein Teil auch von feministischer Theologie sehr stark ist, so Frauengeschichten, die häufig übersehen worden sind, auszuarbeiten und überhaupt mal ins Gespräch zu bringen. Also so biblische Figuren, die sonst gar nicht so Thema waren. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so die Generation des Feminismus, oder? Oder meinst du
genau,
noch was
anderes?
Genau, ich
würde sagen, das war so 80er-Jahre-Feminismus, ja. Zu sagen, da standen auch Frauen mit am Grab. Mhm. Und das, glaube ich, das war voll wichtig und das hatte seine Zeit. Und heute quasi stellen sich daraus aber auch neue Fragen, wie das Lukas-Evangelium. Da wird immer, ist er jetzt frauenfreundlich, weil ein bisschen mehr Frauen vorkommen? Oder ist er frauenfeindlich, weil er die ohne Namen lässt, sie nicht als Jüngerin benennt und solche Sachen? Und da würde heutige Exegese sagen, wir gucken uns mal Geschlechterkonstruktionen überhaupt an. Mhm. Wieso wird da am Anfang der Mann erstmal stumm geschalten mit Zacharias? Also wie werden auch Männlichkeiten zum Beispiel gelebt? Und das gibt so eine coole neue Dynamik, da passiert viel dann. Mhm. Und auch wirklich postkoloniale Lesarten. Was bedeutet es, im Imperium Romanum aufzuwachsen? Also mit dem Ukraine-Krieg sind uns die Evangelien in Theoversity nochmal so anders entgegengesprungen, weil da einfach, ja, da wird einfach nochmal anders klar, wie existenziell, in welchen existenziellen Situationen da Dinge geschrieben wurden. Und diese intersektionale Exegese hat das irgendwie gut geschafft aufzugreifen.
Wie ist es, also das wäre auch noch eine ganz wichtige Frage. Was macht ihr eigentlich bei Theoversity? Also ihr erstellt Literaturlisten, das haben wir Haken hinter. Ihr habt eine Website. Ich weiß, dass ihr einen Podcast habt. So gerade wurde auch schon gesagt, dass ihr Artikel habt. Wie muss man sich das vorstellen?
Also gestartet sind wir mal mit Hashtag Global Perspectives on Theology, weil wir gesagt haben, okay, wir können jetzt hier rumpöbeln, dass wir gerne was anders haben wollen, aber wir haben auch echt Bock mitzumachen und wir wollen auch sozusagen Teil dieses Prozesses von neuem Wissen und neuen Kreisläufen sein und haben während Corona, also wir haben uns ja kurz nach dem ersten Lockdown im Sommer 2020 haben wir uns gegründet. Und dann gleich den ersten, was war unser erster Vortrag? Also wir haben einen Online-Vortrag organisiert. Ja, genau. Und kurz darauf Emmanuel Kileo aus Tansania über kritisches Weißsein. Und das war immer Also das war für uns ganz aufregend, so Vorträge zu organisieren, abzusprechen, wer macht was. Und dann kamen auch echt 30, 40 Leute meistens, wo wir total happy waren. Interesse. 100? Echt 100 waren das? Boah, krass. Also wir haben uns irgendwie so bei 30 eingependelt irgendwann und das ist total, total toll. Und diese Vorträge, da haben wir selber total viel gelernt, weil wir uns war immer wichtig, wir sind auch nicht die Expertinnen, weil wir haben es auch oft so erlebt im Seminar, ja, wenn Sie jetzt interessieren dafür, wie es Frauen wie den ersten Pfarrerinnen im Pfarramt ging, dann sagen Sie doch mal, dann suchen Sie doch mal, so, dann machen Sie doch mal selber. Das war meistens so die Reaktion von denen, die überfordert mit den Fragen waren. Und dann haben wir gedacht, naja, dann probieren wir, haben jetzt Zeit, dann machen wir hier mal ein Angebot.
Ich meine,
Service-Hinweis,
ich
hab's noch auf der Homepage.
Ich meine, ihr habt einen YouTube-Kanal.
Alles auf YouTube.
Also ich hab da, meine ich, auch einen Vortrag von Hilfe. Ja. Sabrina Müller. Ne, die jetzt nach Bonn geht. Genau, die hatte ich auch bei mir im Podcast. Super spannend. Die hat dann was über, glaube ich, um Homiletik gemacht. Auch machtsensible Homiletik. Genau, also das heißt, diese Vorträge, die landen dann bei YouTube. Und kann man
genau,
sich da.
Die stehen da, die kann man danach gucken. Ob wir da jemals wieder was hochstellen, kommt drauf an, ob wir wieder Zugriff bekommen. Wie gesagt, wir wurden da gehackt.
Ja.
Das ist ein bisschen nervig, aber die kann man sehr gerne danach gucken.
Okay. Ja, das ist übel.
Ja, das für Sabrina war auch schön, weil das war der Vortrag zu ihrer HBL, ihr Lehrprobe, wie heißt das?
Verteidigung.
Habilitationsvortrag hier, genau, ihre Verteidigung. Und das war ja auch total schön, weil das für so viele Leute interessant ist und das in diesem Rahmen von dieser Verteidigung natürlich nur wenige erreicht hat. Und ich glaube, also wir sind als Theoversity auch irgendwie Podium, Forum für Interessierte. Also wir wollten eigentlich auch immer gerne so Leute erreichen, die damit noch nicht so viel zu tun haben. Das war dann eher so auf Leipzig bezogen, also unsere KommilitonInnen, die neben uns sitzen und die irgendwie auch mit genauso wenig mit unseren Fragen anfangen können wie Dozierende vorne. Aber ich würde sagen, so auf Deutschland oder den deutschsprachigen Raum bezogen sind wir auch ganz viel Forum. Und seit dem Kirchentag irgendwie, da ist dieses Wort Bildungsbande mal geflogen. Das finden wir total schön und wir sind irgendwie so die Bildungsbande für diversitätssensible Theologie.
Ich habe auch das Gefühl, das ist so ein bisschen, gerade auch weil ihr bei Instagram unterwegs seid, dass das den, ich sag mal, den Kosmos in Leipzig deutlich überschreitet. Nehmt ihr das auch so wahr, dass das mittlerweile Kreise zieht?
Ja, das ist Fluch und Segen zugleich, weil wir also relativ schnell dann deutschlandweit bekannt wurden. Und das war praktisch wiederum, weil dann unsere Leipziger Professoren von anderen angesprochen wurden, dass es uns gibt und wir uns darüber so ein bisschen, ja, eine Autorität auch verschafft haben.
Es wissen aber übrigens immer noch nicht alle, dass es uns gibt in Leipzig.
Ja, genau.
Neulich hat wieder jemand erzählt, dass sie irgendwie in einem Bewerbungsverfahren angesprochen hat, dass es ja Theoversity in Leipzig gibt und wie schön. Und dann die Leute ihr gesagt hätten, ach, da wissen wir ja noch gar nichts von. Also nur so am Rande. Sorry, Aline.
Ja, wir haben quasi den Universitätsengagementpreis diesen Herbst gewonnen. Also manche schätzen das sehr, haben uns da eingereicht, aber wir wurden da oft manchmal so ein bisschen freundlich geduldet. Ja, aber nehmen auch wahr, dass uns Leute sagen, Mensch, ohne euch hätte ich die Theologin irgendwie nie gehört. Jetzt habe ich da meine Hausarbeit zugeschrieben. Und das ist ja irgendwie auch total schön, wenn Wirkungen auch in so unerwartete Richtungen weitergehen.
Ich würde gerne mit euch noch das Fass gesellschaftliche Polarisierung aufmachen. Und zwar auch wieder so ein bisschen aus den Diskursen, in denen ich so drin stecke. Da ist, ich nehme sehr stark wahr, dass, glaube ich, dass es einerseits so eine progressive Bubble gibt, im Politischen eben so diese, weiß nicht, 12-14, 15%, die konsequent Grün wählen, oder die sich bei der letzten Generation oder sonst wo engagieren. So, die gibt's auf der einen Seite und dann gibt's eben ganz, ganz viele, die mit dem ganzen Feminismus-Thema, weiß nicht, vielleicht irgendwo zwischen zweiter und dritter Welle des Feminismus ausgestiegen sind und wo jetzt so ein Riesending ist, ja, das ist die Gender-Ideologie, das müssen wir eigentlich abwehren. So, also ich glaube, das kann man so sagen, dass es diesen Kulturkampf so ein bisschen gibt, so nennen es zumindest einige. Und ich frage mich, sowohl für das, was ich hier bei Schöner Glauben mache, aber ich glaube, dass ihr da an einer ähnlichen Stelle sein könntet oder würde euch das fragen, dass nämlich die Frage ist, wie geht eigentlich eine, ihr nennt es diversitätssensible Theologie Wie geht man damit eigentlich um, wenn das einem gesellschaftlich um die Ohren fliegt? Habt ihr dazu Gedanken?
Also dieses Thema, wie polarisierend wollen wir sein oder sind wir per se, das begleitet uns eigentlich von Anfang an. So seit den ersten, als wir noch irgendwie Gesprächskreis ohne Namen waren, war das schon Thema, pöbeln wir jetzt, wollen wir rumpöbeln, wollen wir irgendwie nur nett nachfragen oder so. Und da gibt's auch schon immer unterschiedliche, also wir sind da jetzt auch keine homogene Gruppe in dieser ganzen Sache. Wir haben uns aber am Anfang dazu entschieden, zum Beispiel keine antifaschistische Kirche-Flagge oder sowas zu kaufen oder zu hissen oder so, weil wir dachten, wir wollen auch die erreichen, die uns nicht mehr zuhören wollen, wenn sie dieses Logo sehen. Und das ist uns, würde ich sagen, mal besser und mal schlechter gelungen. Also insgesamt haben wir jetzt in den 4 Jahren, die es jetzt auch schon fast sind, gemerkt, wenn man nicht rumpöbelt, dann wird man eventuell auch leichter ignoriert. Dann ist der Wirkungskreis irgendwie, also man sieht nicht so einen schnellen Erfolg vielleicht. Und mit dem, also so steht es ja auch auf unserer Website, im Dialog mit der Fakultät und immer irgendwie möglichst viele mitnehmen wollen. Das dauert dann halt auch, bis man mal irgendwie was merkt. Und es sind vielleicht auch manchmal nur Zufallsbegegnungen, dass man eine Wirkung zurückgespiegelt bekommt. Aber ich habe schon, als ich noch in Leipzig war, auch mal mit Leuten gesprochen, die das so gesagt haben. Also die erst gemeint haben, ah ja, jetzt sind da wieder irgendwelche Linken, die wollen uns sagen, wie wir es besser zu machen haben. Und dann haben sie aber doch mal zugehört oder sich angeschaut, was wir gemacht haben und gemerkt, ah, irgendwie Theoversity versucht anders zu sein und ich kann mich jetzt darauf einlassen, da mal zuzuhören und was mitnehmen. Also ich merke so, die Wirkung von dem Ganzen ist eher im Kleinen bisher. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, über das wir viel reflektieren.
Und auf der Metaebene würde ich sagen wir ja nicht, du darfst jetzt nicht mehr Gott Vater sagen, sondern du musst Gott Mutter sagen. Also wir ersetzen nicht ein Wissen durch ein anderes und sagen, das ist richtiger oder wahrer, sondern wir machen diversitätssensiblen Raum auf. Also da darf Komplexität passieren. Und deshalb, finde ich, fallen wir auch nicht so per se in diesen Kulturkampf, weil wenn man Wissenschaft ernsthaft betreibt, dann muss es genauso funktionieren. Also man kann eigentlich nicht von einer homogenen, heteromonogamen Ehe im Neuen Testament reden und die ahistorisch auf heute übertragen, sondern wenn man da nicht so einen intersektionalen Rahmen drüber spannt, dann geht es auch erstmal schief. Und deshalb finde ich es eigentlich ganz charmant, dass in der Theologie sich eine Diversitätssensibilität ja aus den Texten oder aus unseren Traditionen selbst oft sogar begründen lässt. Also dieses Vorurteil, das schnell kommt, ah, ihr macht jetzt hier so modernes Zeugs und legt irgendwelche Worte auf die gute heilige Theologie, die jetzt historisch sind, also die jetzt aktuell sind, und die legt ihr auf Historie. Das dürfe man ja nicht. Und vergessen wir jetzt in diesem Beziehungsthema total, dass die Idee einer Ehe zwischen Mann und Frau, das Ganze, dieses Konzepte der Binarität und so, das sind alles neuzeitliche Konzepte von heute. Das sind Denkkategorien von heute. Also deswegen finde ich, versteht ihr, was ich sagen will? Dass Theologie in sich quasi schon diesen Raum aufmacht und das eher fahrlässig ist, wenn man es nicht respektiert oder nicht achtet so.
Bei mir kommt an, wissenschaftliche Theologie, die arbeitet grundsätzlich damit, dass das bessere Argument tendenziell zumindest zählt. Man versucht sowieso ein historisches Bewusstsein immer mitlaufen zu lassen. So, und deswegen ist wahrscheinlich nicht so sehr das Problem, was intersektionale oder diversitätssensible Theologie so an Ergebnissen hervorbringt. Ich könnte mir vorstellen, dass das Problem eher so ist, wer darf überhaupt veröffentlichen? Also ist es möglich, solche Themen und auch Personen, die mit solchen Themen arbeiten, an die entsprechenden Stellen zu bekommen? Also kriegen die Professuren, kriegen die Fördergelder, können die publizieren, sind Verlage dafür offen? Also das wäre jetzt so meine Vermutung. Ist das mehr so das Thema oder schärf gerne nochmal?
Ich würde nochmal an deine Ausgangsfrage schärfen. Oder sorry, Anna, willst du? Dass du ja gefragt hast nach Polarisierungen und dass ich sagen würde, diversitätssensibel heißt, quasi Diskurse aushalten zu können und nicht nur Gegenentwürfe zu bieten, sondern irgendwie nicht nur reagieren, sondern auch agieren und schöne neue Entwürfe von Theologie zu bauen, ohne dass es in so gesamtgesellschaftlichen Streitigkeiten untergeht. weil es einfach nochmal eine neue Art ist zu denken. Sorry, Anna, du gerne.
Ja, ich glaube, wir bewegen uns gerade irgendwie so auf zwei Ebenen, immer so auf der theologischen, auf der diskursethischen. Und ich glaube, wir denken aber schon auch beides, das habe ich versucht vorhin zu sagen. Also irgendwie, wir nehmen das eine aus dem anderen, nämlich das Diskursethische aus dem Theologischen. Und da würde ich sagen, also so unser landeskirchlicher Hintergrund lässt uns ja auch irgendwie ein bisschen universal, oder mich zumindest universal denken, dass ich denke, es müssen doch irgendwie auch alle, ich will doch auch von möglichst vielen Leuten verstanden werden, weil mir das eben so wichtig ist und weil irgendwie doch auch alle zu meinem, oder sehr viele Menschen noch zu meinem Club gehören. Und weil wir aber eben, so wie Aline beschrieben hat, so das als theologischen Auftrag sehen und davon überzeugt sind, dass es in der Schrift schon vorhanden ist, sind wir diskursethisch bemüht, auch sozusagen auch da inklusiv zu sein und nicht zu also sozusagen nicht mit Leuten verweigern zu sprechen, die nicht gendern oder sowas. Das würden wir nicht machen. Aline, du hast vorhin daran erinnert, dass wir irgendwie mal angefragt wurden, ob wir die Genderpolizei beim Unigottesdienst sein wollen oder so. Und das wollten wir nicht. Sag mir vielleicht lieber nochmal, ich war, glaube ich, schon nicht mehr dabei. Also nicht mehr in Leipzig dabei.
Ich glaube, das ist ein...
Trifft es das so, Aline? Sorry.
Also okay. Ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, dass wissenschaftlicher Diskurs ja auch produktiv ist. Also was ich damit meine, ist, dass Menschen, die diversitätssensibel Wissenschaft betreiben, die produzieren Dinge. Und da kann man am Ende sagen, solche Texte kann man lesen und so weiter. Und das ist was anderes als, glaube ich, ein Diskurs, den ich vor allen Dingen im Social-Media-Bereich kennenlerne, wo es gar nicht so sehr ist, dass man eigene Inhalte produziert, sondern wo sehr stark einfach nur ist, guck mal, was die geschrieben haben, das ist Mist. Ja, also dass die Produktivität, sag ich mal, dass die im Grunde auch für diversitätssensible Theologie, ich weiß auch gar nicht, ob ihr das so nennen würdet, aber ich glaube, das ist ein großer Vorteil, dass da eben auch etwas gesagt wird. Also wir haben einen Beitrag zu Theologie zu leisten. Es ist nicht nur, dass wir da mit verschränkten Armen in der letzten Reihe sitzen und den Stinkefinger zeigen und sagen, hier, scheiß alten weißen Männer hier, go home, so ungefähr.
Mhm. Ja. Ja, wir sind eben Teil des Ganzen. Und wir haben auch, also, aber mir ist es stark vom systemischen Denken her auch. Also wenn ich ein Schräubchen bewege, dann bewegt sich was anderes mit. Und ich glaube, mit Theoversity haben wir das schon auch erlebt. Also es sind auch immer wieder Zierende auf uns zugekommen, die entweder was beigetragen haben zu den Literaturlisten von ihren Seminaren aus oder die was nachgefragt haben, ob wir nicht Tipps haben zu diesem oder jenem Thema. Und insgesamt, also natürlich verstärkt sich auch unser Aufmerksamkeitsfokus anders, aber ich habe schon das Gefühl, dass in den 4 Jahren, in denen wir jetzt Diversity machen, natürlich jetzt nicht nur wegen uns, aber schon irgendwie sich was verändert hat in der theologischen Lehre. Also in Leipzig kann man das auf jeden Fall sagen.
Ja, sag mal, Aline.
Nur weil ich über den Anfang unseres Gesprächs nachgedacht habe von dieser Sehnsucht und die Lücke, die wir auch als landeskirchlich Glaubende irgendwie wahrgenommen haben, dass für mich Theoversity die Lücke oft füllt, weil da eine neue Spiritualität entsteht, die wir schon auch in eine Lücke gefallen sind von den Feministinnen oder den quasi den Leuten, die nicht ganz so normweiß gedacht haben, Theologie betrieben haben. Diese Lücke wieder zu füllen, das passiert automatisch oft in diversitätssensiblen Theologien, weil da das eigene Glaubensbild mit vorkommen darf, weil man da mit Menschen spricht, weil, ja, wenn eigene Bedürfnisse so mit ins Spiel kommen, das da, ja, das merke ich, tut sehr gut.
Wenn man die Welt reingeholt hat plötzlich, ne? Und zur Welt gehört eben auch ein glaubendes Subjekt.
Ich habe vor ein paar Wochen, ich lese gerade in einem digitalen Hauskreis von Dorothee Sölle Mystik und Widerstand. Und da gibt es eine Passage drin, wo sie erzählt, dass sie in Amerika in Gottesdiensten von afroamerikanischen Christen waren, also so schwarzen Gemeinden. Und wo sie eben auch diese Spiritualität, die sie da erlebt hat, sehr stark für sich verinnerlicht hat und sich irgendwie gewünscht hat, das dann rüber zu transportieren, auch in andere Kontexte. Also das erinnerte mich gerade daran, also wenn man die Welt dazu hört, das ist ja, glaube ich, die Idee von einer offenen Gesellschaft auch. Wahrscheinlich braucht es dann auch offene Theologien, die bereit sind, von allem was zu lernen. So, das höre ich so ein bisschen daraus.
die dann auch reagieren kann auf eine, zum Beispiel in Deutschland, auf eine Gesellschaft, die einen hohen Migrationsanteil hat, die eben nicht so klassischweise relativ wohlhabende Parameter an Gott und die Probleme, die damit einhergeht, stellen, sondern ganz andere Fragen und die Theologie aber ja theoretisch beantworten kann, wenn man die richtigen Fragen gestellt hat. Also genau, da treffen sich zwei Seiten.
Und wenn man auch bereit ist, sie sich in einer radikalen Weise zu stellen. Also ich merke es jetzt im Vikariat schon, bin jetzt irgendwie hier in Hanau unterwegs, wo wahnsinnig unterschiedliche Menschen täglich sichtbar sind, von denen auch einige irgendwie in meiner Kirche gesessen haben, aber die nicht unbedingt mitgedacht werden in der Ausbildung oder so. Also wir schon sozusagen in der Uni habe ich schon wenig Reflexion darüber erlebt, wie eigentlich sozusagen mein persönlicher, familiärer, ökonomischer Hintergrund mein Denken und mein Handeln beeinflusst. Und das ist in der Gemeinde natürlich noch viel extremer, wie ich sozusagen mein verantwortliches Handeln gestalten will, auf wen ich das zuschneide und wen ich überhaupt dabei haben will letztendlich. Das ist ja auch schon reflexionsgebende. Stehe ich mir ein, dass ich manche vielleicht auch nicht dabei haben will, obwohl ich Volkskirche bin.
Ich würde da noch mal ein letztes Fass aufmachen, weil das knüpft da, glaube ich, ganz gut an. Eine Sache, die in meiner Bubble sehr stark diskutiert wird, ist so ein bisschen die Frage, ob es sowas wie ein historisches Christentum gibt, was die evangelikale Szene wahrscheinlich so recht deckungsgleich für sich dann beansprucht. Und ich, wenn man sich das jetzt eben so vorstellt, man hat jetzt eben einen Rahmen und da passt jetzt der eigene Glaube rein und das setzt man dann so ein bisschen absolut. Und das hat sicherlich was mit Theologie zu tun, das hat aber eben auch was damit zu tun, wer hat eigentlich die Deutungshoheit, am Ende auch wer darf dazugehören, wer ist sozusagen in, wer ist die In-Group? Und meine ganz breite Frage wäre, was denkt ihr, wie wirkt sich Diversität, Sensibilität auf so einen Rahmen aus? So, auch wieder mit dem Disclaimer, vielleicht ist das so, dass es in eurem Kontext überhaupt keine Rolle spielt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne markieren.
Also ich kenne das tatsächlich nicht, dieses Konzept, aber ich habe gerade irgendwie an meine Erfahrungen so in der Ökumene gedacht, wie jetzt beim ÖRK in Karlsruhe oder so, wo schon klar ist, oder also bei der Versammlung vom Ökumenischen Rat der Kirchen in Karlsruhe wurde ja auch sehr visuell klar, wie unterschiedlich wir alle sind und dass wir trotzdem alle Teil dieses Christentums sind und dass der Rahmen letztendlich die Ökumene, also das Haus Gottes, das alles irgendwie ist. Vielleicht invertiert es irgendwie dieses Konzept auf eine Weise.
Ja, oder sagt erstmal weiter, ich halt mal den, ich mach dir mal.
Ich würde was vom historischen Christentum aus neutestamentlicher Perspektive sagen, dass es ein bisschen ein Elend ist, wenn jetzt jemand wie ich versucht, eine halbwegs zeitgemäße Promotion im Neuen Testament zu schreiben und immer wieder auf Literatur stößt, das sagt, es gab Juden und Heiden und die Christen, so, die gab's da einfach nicht. Also da, finde ich, funktioniert schon nicht dieser Rahmen, den Evangelikale ja dann in ihre Begründungsmuster reinlegen, warum Dinge so, wie es damals war, heute genauso sein müsste, weil da Identitäten einfach viel fließender waren. Also es hat sich viel später, haben sich die Wege erst getrennt, ab wann sich Jüdischgläubige, die sich so langsam mit Christusgläubigen so aus denen rausentwickelt haben, diese Parting of the Ways nennt man diese Forschungslinie. Es war viel später, es gab diese krassen Abgrenzungen nicht, wie Leute dann sagen, das Christentum war so innovativ, weil man nicht mehr zu Prostituierten gehen durfte. Das Konzept der Prostitution war ein komplett anderes. Das jetzt so ahistorisch da draufzulegen, funktioniert nicht. Also es gab diese Abgrenzung nicht, so dass man dann sagen kann, die Christen waren so wahnsinnig viel toller als die anderen. Es gab die anderen nicht in dem Sinne. Also ich würde sagen, das ist eine Wunschvorstellung, dieses historische Christentum. Und wenn man so argumentiert, muss man nochmal ja ganz anders eigentlich ansetzen.
Ja, letztendlich versucht halt Identität durch Abgrenzung herzustellen, gell? Und wir versuchen ein bisschen Identität durch durch Inklusion herzustellen. Vielleicht lässt sich so irgendwie passen.
Also nochmal eine Anekdote aus dem Geschichtsstudium. Beim Geschichtsstudium, so in den ersten 2, 3 Semestern, hat es so verschiedene Momente gegeben, wo dann irgendwelche Profs dann gesagt haben, keine Ahnung, über was wir da geredet haben. Ich glaube, einmal war es Stadtmauer. Ja, Stadtmauer bedeutet heute was völlig anderes als damals. So, oder ja, Familie, das ist damals etwas völlig anderes gewesen als heute. So, und das ist dann immer wieder gekommen und irgendwann war für mich dann so deutlich, okay, eigentlich muss man, wenn man historisch denken will, muss man immer davon ausgehen, dass Begriffe, die wir heute benutzen, damals, da ist auch die Frage, was ist damals? Ja, die haben was anderes bedeutet. Und ich habe ja damals Geschichte studiert, weil ich so als guter Fundamentalist dachte, ich darf mal lieber nicht Theologie studieren, weil das wird mir den Glauben irgendwie zerreißen. Weil historisch-kritische Methode ist ganz böse. Der Denkfehler war natürlich, also die Theologen haben für meine Begriffe die historisch-kritische Denkweise von den Historikern. Wer hätte das gedacht? So, das ging nach hinten los, aber ich kann damit viel, viel anfangen, so dieses, es gibt kein historisches Christentum, also es gibt historische Christentümer und historisch kann eben nie bedeuten, dass wir eine Sache aus der Vergangenheit uns objektiv angucken können, sondern das ist immer nur unsere Rekonstruktion dessen, was da ist. Und wenn wir etwas rekonstruieren, dann immer mit unserer Perspektive, mit unserer eigenen Geschichte, mit allem, was wir sind von Privilegien und so weiter. So, also Aline, ich kann das voll nachvollziehen. Ich wollte das nur noch mal bestärken. Find das voll gut. Ja, irgendwer wollte gerade was sagen. Haut einfach raus.
Es ist letztendlich aber sozusagen, nehme ich mich selbst als universal oder als partikular wahr? Und das hat dann wieder sozusagen ein koloniales Mindset mit einem evangelikal-fundamentalistischen gemeinsam letztendlich, dass man sich selbst als universal wahrnimmt.
Ich habe auch noch einen schlauen Gedanken. Nein, ich will es nicht kollegen. Ich wollte nur sagen, da passt auch für mich, oder da hat mir auch postkoloniale Exegese oder postkoloniale Ansätze nochmal geholfen, weil man dann nämlich die Widersprüche stehen lassen kann. Die postkoloniale Theologie wirft der Befreiungstheologie oft vor, dass da natürlich immer nach Befreiung und nach dem Guten und also jeder Text, dem kann noch was Gutes abgewonnen werden. Und postkoloniale Theologie sagt, nee, da gibt es Texte, die kommen aus patriarchalen Gesellschaften, die sind, also manches ist noch da, andere Quellen haben wir nicht mehr. Manches stört uns und das bleibt aber auch so stehen, das gehört dazu. Und das nicht alles glatt zu bügeln, das ist, finde ich, einer der Learnings aus postkolonialer Theologie.
Ich würde zum Schluss nochmal fragen, was sind Dinge, die man bei euch demnächst finden kann? Habt ihr irgendwelche Projekte, die ihr noch teasern könnt? Wofür muss hier noch Werbung gemacht werden?
Für den Podcast. Das kann Aline nicht so gut sagen, weil sie ihn hostet. Aber der Podcast hat tolle Dinge vorzustellen, die von anderen Ecken der Universität kommen sozusagen. Also es haben sich Menschen gemeldet, oder? Die ihre Hausarbeitsthemen vorstellen zum Beispiel. Also die Aufmerksamkeit verdient haben, weil sich junge TheologInnen damit oder auch nicht mehr so junge TheologInnen da Dinge angeeignet haben, die
das
teilen
ist, werden. Das muss doch genau. Alles geben. Ist das ein Zitat von Dorothee Sölle? Ja, genau.
Dorothee Sölle.
Genau. Ganz großartig, ist ein ganz tolles Buch und ein toller Podcast. Auf jeden Fall, ich habe es abonniert, habe schon reingehört. Ja, sehr. Ich bin schwer angetan, super.
In Sachsen wird ja auch gewählt dieses Jahr. Das heißt, wir werden auch so ein bisschen doch schauen, ob wir mehr politische Theologie nochmal machen und sind ansonsten in so Barabenden, aber eher an der Fakultät präsent. Also wer in Leipzig wohnt, kann da gerne mal rumkommen.
Das hört sich gut an, super. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und Theoversity vorgestellt habt. Und
ja, schon sehr gerne. Dein Podcast ist wirklich pures Gold. Wir suchten den beide richtig gerne. Das wollten wir auch sagen.
Und wir sind wirklich auch sehr geehrt, dass du uns eingeladen hast.
Ich würde sogar sagen, in meinem theologischen Notizbuch sind extrem viele Seiten von dir, wo du irgendwie inspirierende Gedanken auf irgendwelchen Kanälen geteilt hast. Also danke an der Stelle zurück.
Ja, das geht runter wie Öl. Vielen Dank, das ist toll. Das ist sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir bleiben in Verbindung und ich bin mir sicher, dass wir an der einen oder anderen Stelle uns nochmal hören, sprechen und dass Dinge entstehen werden. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Super.
Schön. Wir freuen uns auf dein Buch.
Ah, Dankeschön. Ja, genau. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Freut mich voll. Danke. Sehr schön. Dann. Einen schönen Abend und an alle da draußen. Bis demnächst.
Tschüss. Ciao.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.